Zu Beginn des 18. Jahrhunderts drängen die Habsburger das Osmanische Reich aus Ungarn. Dieser Machtausbau Richtung Südosten hat Auswirkungen auf das Marchfeld. Es rückt von einer bedrohten Randlage in die sichere Mitte der Monarchie. Hof und Adel aus Wien und Pressburg entdecken die weitläufige, fruchtbare Ebene für sich und errichten im Marchfeld herrschaftliche Sommerresidenzen, umgeben von prächtigen Gartenanlagen, lassen Terrassen und symmetrische Alleen errichten, künstliche Gewässer anlegen und opulente Wasserspiele inszenieren. Und das selbst in den wasserarmen Gebieten des Marchfelds. Kostspielige Orangerien und Menagerien werden angelegt und demonstrieren den Wohlstand des Besitzers. Die Adeligen machen es sich zur Aufgabe, Ordnung in die wilde Natur zu bringen und sie zu bändigen. Fixer Bestandteil barocker Gärten werden exotische Tiere wie die aus Afrika stammenden Meerkatzen oder Löwen und Pflanzen aus fernen Ländern wie Tulpen. Für den Hochadel gehört die Haltung der ursprünglich aus Asien stammenden Fasane zum guten Ton. Weil er sowohl an Schönheit seiner Federn als herrlichen zarten Wildprät alles andere große und kleine Federwild übertrifft, wie es in Zedlers Universallexikon von 1735 heißt. Als Ziervogel oder für die Jagd werden die Tiere in weitläufigen Gehegen gezüchtet. Die letzten naturbelassenen Räume wie Trocken- und Feuchtgebiete verwandeln sich in Nutzflächen. Das dafür notwendige Know-how liefern Naturwissenschaften und neue Techniken. Die Landschaft wird minutiös vermessen. Sie scheint durch den Einsatz moderner Technik wie den Wasserbau beherrschbar, ja mehr noch, in den Augen vieler Zeitgenossen wird die Natur durch die menschlichen Eingriffe verbessert. Am Land frönen die adeligen Gesellschaften der höfischen Festkultur und der Jagd. Die Donau- und Marchauen bieten alles, was das Jägerherz begehrt. Einer der Adeligen, der dem Marchfeld in dieser Zeit seinen Stempel aufdrückt, ist Prinz Eugen. Der Sieg über die Osmanen 1697 beschert Prinz Eugen, dem Oberbefehlshaber der kaiserlichen Truppen, kaiserliche Gunst und Reichtum. In Würdigung Prinz Eugens beschließt der niederösterreichische Herrenstand 1717, ihn sowie seine männliche und weibliche Nachkommenschaft in die Landstände aufzunehmen. Die Rechte und Pflichten des neuen Mitglieds werden genau aufgeführt. Dass wir für uns, wie andere Landleute aus wohlermählten löblichen Herrenstand, betragen und im Land allerdings aufrecht, friedlich und freundlich für uns und die unsrige wohnen, auch keine Neuerungen oder andere unziemliche Handlungen, welche des Landsfreiheiten, Gebrauch, Recht und Gerechtigkeiten zuwiderwehren, gegen denen benachbarten Landleuten, Inwohnern und Untertannen, bemeldten Erzherzogtums Österreich nicht fürnehmen, denen Landtagsschlüssen uns unterwerfen, auch alles übrigens tun sollen und wollen, was getreuen, aufrechten, ihrer kaiserlichen Majestät und deroselben Nachkommen gehorsamen Landleuten, auch wohlermählten löblichen Herrenstandsmitgliedern gebühret, zuständig und gebrauchig ist. Kaiser Karl VI. Schenkte Prinz Eugen Schloss Obersiebenbrunn für seine Dienste. Prinz Eugen erwarb daraufhin noch die Schlösser Hof und Niederweiden. Prinz Eugen war der erste Landschaftsplaner im Marchfeld. Er verwandelt seine Ansitze in barocke Kulissen höfischer Prachtentfaltung. Er beauftragt die größten Architekten seiner Zeit mit der Gestaltung der Gartenanlagen seiner Schlösser. Der taktile Plan der barocken Gartenanlage von Schloss Hof vor ihnen zeigt deutlich die wichtigsten Elemente eines Barockgartens. Der Garten ist streng geometrisch gegliedert. Vorherrschendes Gestaltungselement sind Regelmäßigkeit und Symmetrie. Wege, Kanäle und Brunnen gliedern die Anlage in Haupt- und Nebenachsen. Die zentrale Sichtachse soll vom Schloss aus den Eindruck endloser Weite bis zum Horizont vermitteln. Boskette, also Lustwäldchen, in unterschiedlichen, aber exakt geschnittenen Formen gehören ebenso dazu wie kunstvolle Broderien, Heckenensembles in Form von stilisierten Blüten oder Blättern, Monogrammen oder figürlichen Darstellungen. All diese barocke Gartenpracht wäre im trockenen Marchfeld ohne die technische Beherrschung des Wassers nicht möglich. Erfahren Sie mehr über die technischen Glanzleistungen der Epoche. Links neben dem taktilen Grundrissplan des barocken Gartens von Schloss Hof finden Sie den Kupferstich eines für damalige Zeiten hochmodernen hydraulischen Wasserpumpwerks. Stift Göttweig wurde Anfang des 18. Jahrhunderts durch einen großen Brand fast völlig zerstört und wird durch einen barocken Neubau ersetzt. Angesichts der Lage des Stifts auf einem Plateau ist seine Wasserversorgung eine enorme Herausforderung. Das Wasser wurde von einem Brunnenfeld beim Wirtschaftshof des Stiftes im Tal mittels einer hölzernen Pumpenkonstruktion in Bleirohren auf den Berg gepumpt. Angetrieben wurde das Pumpwerk mittels Wasserkraft des nahen Baches. Deutlich erkennbar ist das große hölzerne Wasserrad zum Antrieb des Gestänges der Pumpenkolben. Dieses Beförderungssystem war für damalige Zeiten eine technische Glanzleistung. Neben Wasserspielen, barocken Gartenanlagen und prunkvollen Festen ist die Jagd ein beliebter Zeitvertreib der Adeligen. Sie ist ein Spiegel des sich wandelnden Verhältnisses von Mensch und Natur. Stand die Jagd lange allen offen, kommt es ab dem 9. Jahrhundert zu immer mehr Einschränkungen. Die Herrschenden legen königliche Wildbannforste fest. In diesen Banngebieten steht das Jagdrecht ausschließlich dem Landesfürsten zu. Der Wildbann wird in weiterer Folge auch auf fremden Grund und Boden ausgedehnt. So entwickelt sich die Jagd zu einem Privileg einiger weniger. Im Barock erreichen der Ausbau dieses Hoheitsrechts sowie die höfische Jagdkultur ihren Höhepunkt. Die Jagd ist zwar dem Adel vorbehalten, doch nicht alle Untertanen halten sich daran. Immer wieder sehen sich die Herrschenden genötigt, dem Jagdverbot Nachdruck zu verleihen. So wird im Jagdverbot auf den Besitzungen von Ferdinand I. in Österreich unter der Enns genau aufgeführt, welche Arten von Jagd verboten sind und welche Tiere zu jagen untersagt ist. Und gebieten darauf euch allen und jedem in Sonderheit nochmalen mit allem Ernst und Wöllen, dass ihr so angeregtermaßen groß und klein gejeit haben, angezogenen und diesen unsern Generalen gehorsamlich gelebt und nachkommet, hierfüran kein eigene Wildbret schützen, so das Wildbret schießen, beschädigen oder fällen nit haltet, noch auf solche gejeit, sei sein groß oder klein. Auch Reis als Fuchs, Hasen, Marder, Aurhahnen, Spillhannen, Fass, Repp, noch Hasselhühner gejeit, weder evren Untertanen noch niemand anderem in einig weg in Bestand verlasset. Dass kaiserliche Jagdreviere von landwirtschaftlicher Nutzung ausgenommen sind, erweist sich im Nachhinein als Segen für die Donauauen. Dank des Jagdrechts sind Reste der Aulandschaft entlang der Donau in unmittelbarer Nähe zur Großstadt Wien bis heute erhalten geblieben.
Bitte wenden Sie sich nun nach links und folgen Sie der Wand über die Ecke bis zur nächsten taktilen Station.